Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Heute mit Arndt Reuning herzlich willkommen. Vor ungefähr 30 Jahren machten Krebsforscher in den USA eine merkwürdige Entdeckung. In ihren Zellkulturen wuchsen plötzlich die Krebszellen, ohne dass sie zuvor durch einen Schuss mit Hormonen dazu angeregt worden wären. Des Rätsels Lösung: im Kunststoff der Kulturschalen, da befand sich ein Weichmacher, der genauso wirkte wie ein Wachstumshormon. Und mit solchen Substanzen beschäftigen wir uns heute im Lauf der Sendung. Außerdem geht es um die Neuerfindung des Brotbackens und jetzt gleich um eine wachsame und sprachbegabte Meise. Denn kleine Vögel leben ja gefährlich. Ständig müssen sie Ausschau halten nach Gefahren. Im gesamten Osten der USA ist eine Meise zu finden, die für verschiedene Gefahren sehr spezifische Alarmlaute entwickelt hat. Das Besondere daran ist, dass nicht nur Artgenossen von der Wachsamkeit der Piepmätze profitieren. Mein Kollege Joachim Budde war unterwegs in den Wäldern Floridas mit einer Forscherin, die die Sprache der Vögel versteht.
Mitten in Florida im November. Katie Seaving hat den Kragen ihrer dunklen Daunenjacke bis unter das Kinn zugezogen. Die Temperatur ist über Nacht auf um die 5 Grad Celsius gesackt. Die Ornithologin hat ein Fernglas mit in die Sweetwater Wetlands am Südrand von Gainesville gebracht und einen knallroten Bluetooth-Lautsprecher. Sie tippt auf ihrem Telefon herum.
Als erstes versuche ich, einen Vogel anzulocken.
Sie spielt den Ruf eines Kardinals ab, eines Vogels etwas größer als ein Star.
Mal sehen, ob wir einen von denen anlocken können. Normalerweise würde man den um diese Jahreszeit hier nicht hören.
So he's a bright red bird.
Halten Sie die Augen nach einem leuchtend roten Vogel offen. Sehen Sie ihn?
Oh, it's right.
Gleich da vorn.
Katie Seaving beschäftigt sich seit Jahren mit Vogelgesang. Sie übersetzt die Sprache der Vögel, könnte man auch sagen. Aber der rote Kardinal spielt in ihrer Forschung lediglich als Zuhörer eine Rolle. Die Professorin von der University of Florida in Gainesville interessiert sich für die grau-weiße Indianermeise Beolophus bicolor.
Sie leben in Trupps aus Familienmitgliedern. So eine Lebensweise fördert vielfältigen Gesang und Intelligenz. Sie haben ein ausgeklügeltes System aus Warnrufen, denn sie müssen ihre Babys vor allen möglichen Gefahren warnen.
Katie Seaving kennt dieses System genau. Die Vögel kommunizieren ständig, sogar wenn sie glücklich und zufrieden sind.
Chick, chick, chickadee-dee-dee. That's a normal happy call.
Dieser Ruf besteht aus Chick-Lauten und D-Lauten. Wenn Sie nervös werden, lassen Sie die Chick-Laute bis auf den ersten weg. Wenn Sie einen Fressfeind entdecken, steigt die Frequenz der D-Laute an. Die nächste Stufe sind Laute, mit denen Sie hassen.
Als Hassen bezeichnen Ornithologen Alarmrufe, um einen Angreifer zu vertreiben. Artgenossen, aber auch andere Vögel, die sich bedroht fühlen, stimmen ein. Das Besondere bei den Meisen: sie teilen auch mit, wer da angreift.
Das machen sie, wenn sie zum Beispiel eine große Eule sehen. Sie wiederholen die Laute, aber nur selten und mit großen Pausen. Nach dem Motto: ja, da ist eine Eule, aber ungefährlich. Alles in Ordnung.
Große Eulen können den Meisen wenig anhaben, weil sie viel zu träge sind.
Wenn aber eine kleine Eule kommt, die sie häufig jagt, machen sie Laute für große Gefahr. Wir haben dabei um die 100 D-Laute gezählt. Es ist absurd, wie sehr sie sich aufregen können, wenn sie versuchen, die Eule zu verjagen. Die nächste Risikostufe ist der Z-Laut, wie wir ihn nennen. Der Ton ist so hoch, dass ich ihn gar nicht richtig nachmachen kann. 9 bis 10 Kilohertz.
Damit warnen die Meisen zum Beispiel vor Habichten oder Sperbern in der Luft. Je größer die Gefahr, desto länger ziehen die Vögel die Laute.
Wenn sie eine unmittelbare Gefahr wahrnehmen, wie den Angriff aus der Luft, oder wenn eine Katze plötzlich direkt vor ihnen auftaucht, flippen sie regelrecht aus, weil sie denken, sie werden gleich getötet.
Sämtliche Meisen des Trupps reagieren auf so einen Alarmruf augenblicklich. Aber auch andere Vögel. Das zeigt mir Katie Seaving am Beispiel des Kardinals. Sie spielt ihm den Meisenalarm vor.
Boom. So that was a pretty strong response. He looked quickly and then flew to cover.
Er hat kurz geschaut und ist dann in Deckung geflogen. Da, hinter dem Baumstamm ist er. Eine typische Versteckhaltung. So kann er um den Baum herumklettern und immer den Stamm zwischen sich und der Gefahr halten. Spechte machen es genauso. So bleibt er sitzen, bis er weiß, dass die Gefahr vorüber ist.
Der Kardinal vertraut der Wachsamkeit der Meisen. Ein Student von Katie Seaving hat herausgefunden, dass bis zu 50 verschiedene Vogelarten auf diese Weise den Indianermeisen lauschen. Doch damit nicht genug.
Your tits in Europe, everybody has the same calling system.
Ihre Meisen in Europa haben dasselbe Warnsystem. Sie klingen etwas anders, weil es andere Arten sind. Aber die europäischen Meisen verstehen die amerikanischen. Wir haben das ausprobiert. Wenn man den Indianermeisen aus den Staaten europäische Rufe vorspielt, verstehen sie sie. Und umgekehrt.
Joachim Budde berichtete über einen Wächter des Waldes, die Indianermeise. In der Menschheitsgeschichte gehört das Backen von Brot zu den ältesten Kulturtechniken überhaupt. Ein Beispiel. Reste von ungesäuertem Brot, die gut 15.000 Jahre alt sind, wurden im heutigen Jordanien entdeckt. Nun aber haben Fachleute aus Wien von der Universität für Bodenkultur erklärt, sie möchten das Brotbacken neu erfinden. Und zwar mit einem Verfahren, das bisher verwendet wurde, um Lebensmittel haltbar zu machen. Das sogenannte Ohmsche Erhitzen. Einer von diesen Wissenschaftlern ist Professor Henry Jäger. Am Telefon hat er mir erklärt, wie das Verfahren funktioniert.
Das Ohmsche Erhitzen beruht auf einer Erhitzung durch den elektrischen Widerstand eines Lebensmittels. Ähnlich wie der Glühdraht in einer Glühbirne, der sich erwärmt, wenn ein Strom durch ihn fließt, so erwärmt sich auch ein Lebensmittel, wenn ein Strom durch dieses geleitet wird. Und diese Erwärmung machen wir uns zunutze, um zum Beispiel zu backen.
Das heißt, man würde tatsächlich Elektroden in diesen Teigrohling hineinstecken und dann die Spannung aufdrehen?
Ja, wir müssen ein elektrisches Feld an das Lebensmittel anlegen. Dafür nutzen wir Metallplatten, Elektroden. Und eine klassische Backform ist eigentlich dazu ganz gut geeignet. Zwei Seiten dieser Backform sind dann metallische Elektroden. Und die anderen Seiten der Backform, die müssen wir austauschen. Ansonsten würde es einen Kurzschluss geben. Dort brauchen wir einen elektrischen Isolator, zum Beispiel ein Kunststoffmaterial.
Was sind denn die Vorteile des Ohmschen Erhitzens im Vergleich zum konventionellen Backvorgang?
Wir generieren die Wärme im Prinzip aus dem Produkt heraus. Im Produkt wird die Wärme generiert. Das heißt, wir sind nicht mehr darauf angewiesen, dass die Wärme durch heiße Luft oder durch heiße Flächen vom Rand des Produktes in den Kern wandert. Damit sind wir wesentlich schneller. Wir können das Produkt quasi in Sekundenschnelle, im Minutenbereich komplett durcherhitzen. Und insbesondere für schwierig zu backende Teige, zum Beispiel für glutenfreie Teige, wo wir einen sehr hohen Wassergehalt haben, können wir durch dieses sehr schnelle Erhitzen, durch dieses sehr schnelle Backen eine sehr gute Produktqualität erzielen.
Also das heißt, für glutenfreies Brot ist das Ohmsche Erhitzen tatsächlich dem Backen im Ofen überlegen?
So ist es. Für glutenfreies Brot gelingt es uns mit dem klassischen Backverfahren nur recht schwierig, ein gutes, poröses, volumenreiches Produkt zu erhalten. Und das Ohmsche Erhitzen zeigt hier insbesondere seine Vorteile in einer sehr lockeren Krumenstruktur, in einer sehr gleichmäßigen Porosität und in einer guten Volumenzunahme des Teiges beim Backen.
Beim Backen, wie wir es kennen, verändern sich doch auch sicherlich die Inhaltsstoffe im Brot, also vor allem die Stärke, denke ich. Die wird leichter verdaulich. Wie sieht es denn hier aus, wenn der Teig mit Hilfe von Strom erhitzt wird?
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Da wir schneller erhitzen, steht den Inhaltsstoffen und insbesondere der Stärke natürlich auch weniger Zeit zur Verfügung, aufgeschlossen zu werden. Und dieser Frage sind wir nachgegangen in Untersuchungen und haben geschaut, wie verhält es sich mit der Verdaubarkeit der Stärke, und haben hier in ersten Untersuchungen gefunden, dass kein Unterschied zu finden ist, sehen aber durchaus, dass das Backprofil, das Temperaturprofil auch entsprechend angepasst werden muss, um ein vollständiges Verkleistern der Stärke entsprechend zu gewährleisten.
Wie sieht es denn aus mit der Energiebilanz beim Ohmschen Erhitzen zum Backen von Brot?
Beim konventionellen Backen von Brot müssen wir im Prinzip eine relativ große Luftmenge um das Brot herum erhitzen, und diese Energie, ein Teil dieser Energie, wird eben dann auf das Brot übertragen. Beim Ohmschen Erhitzen ist das insofern effizienter, als dass wir tatsächlich wirklich nur den Teig erhitzen, die Wärme wirklich nur im Teig generieren. Im Prinzip kaum Abwärme, kaum Abluft und Temperatur, Wärme, Energieverluste haben und deswegen die Effizienz wesentlich gesteigert werden kann. Zudem eben noch durch die Verkürzung der Zeit auch hier eine wesentliche Einsparung an Ressourcen.
Sie erhitzen ja das Wasser in diesem Teigrohling über die darin gelösten Elektrolyte, über die Salze. Ich würde mir also vorstellen, dass dieser Rohling eher gekocht wird im eigenen Saft, als dass er gebacken wird. Hat das fertige Brot denn irgendwie überhaupt eine schöne Kruste?
Ja, eine Kruste haben wir bei diesem Brot nicht, da wir ja relativ gleichmäßig erhitzen und eben nicht diese Heißluft haben, die zur Krustenbildung beiträgt, erzielen wir zunächst mal beim Ohmschen Backen krustenlose Brote. Und auch dafür gibt es entsprechende Anwendungen, entsprechende Nachfrage. Denken wir an Tramezzini-Brote, Sandwich-Brote, Toast-Brote, wo wir eben eigentlich die Kruste nicht wollen, sondern hauptsächlich an der Krume interessiert sind. Denken wir auch an Konsumenten, die spezielle Ernährungserfordernisse haben, zum Beispiel Schluckbeschwerden, Kaubeschwerden. Auch da wollen wir krustenlose Brote mit einer möglichst weichen Krume. Und in diesen Anwendungsfällen können wir direkt die Produkte vom Ohmschen Backen einsetzen. Sollen nun Kruste und entsprechende Röstaromen gebildet werden, dann ist es erforderlich, nach dem Ohmschen Backen entsprechend diese Krustenbildung noch durchzuführen. Das kann durch einen ganz kurzen Heißluftaufbackschritt erfolgen oder zum Beispiel durch ein Verfahren wie der Infraroterhitzung, wo wir tatsächlich nur die Oberfläche des Brotes dann noch nachbräunen.
Sie haben erwähnt, dass sich dieses Ohmsche Erhitzen, das Ohmsche Backen besonders eignet für glutenfreies Brot. Wäre es aus Ihrer Sicht denn sinnvoll, auch andere Teigarten mithilfe des Ohmschen Erhitzens zu backen?
Ja, auch andere Teigarten, insbesondere eben auch wasserreiche Teige, wie wir es bei Vollkornbroten, bei Roggenbroten haben, aber auch Massen für die Kuchenherstellung, wären interessant für das Ohmsche Backen. Wir sehen hier, dass zum Beispiel beim klassischen Weizenteig immer noch der Vorteil der Backzeitverkürzung, der Energieeinsparung resultiert, wir aber mit dem Ohmschen Backen keinen so großen Qualitätsvorsprung im Vergleich zum konventionellen Backen erzielen. Diesen Qualitätsvorsprung haben wir insbesondere eben bei ansonsten schwierig zu backenden Produkten mit viel Wasser, wie es zum Beispiel bei glutenfreien Produkten der Fall ist.
Sagt Professor Henry Jäger von der BOKU in Wien über das Ohmsche Erhitzen zum Backen von Brot. Zu fast jedem Einkauf gibt es etwas gratis dazu, nämlich hormonähnliche Substanzen. Sie stecken als Weichmacher in Kunststoffprodukten oder als Innenbeschichtung in Konservendosen. Andere sorgen in der Sonnenmilch für den UV-Schutz oder dafür, dass Thermopapier bedruckt werden kann. Weil diese Stoffe unser Hormonsystem beeinflussen, fordern Wissenschaftler seit langem, dass sie verboten werden oder zumindest eingeschränkt. Bisher allerdings vergeblich, wie Helmut Nordwig berichtet.
In Plastik oder Kosmetika stecken hunderte von Stoffen, die das Hormonsystem beeinflussen. Dass wir ihnen kaum entkommen können, macht Johanna Hausmann von der Nichtregierungsorganisation Women Engaged for a Common Future Sorgen.
Bestimmt hat man zunächst nicht die Wirksamkeit dieser Stoffe in Richtung hormonelle Tätigkeit geprüft. Es ist auch leider so, dass wir viele Chemikalien auf dem Markt haben, die zum Einsatz kommen, deren Einfluss auf Gesundheit und Umwelt nicht weit genug getestet ist. Die Datenlage ist sehr, sehr schlecht.
Und das trotz des Regelwerks REACH, das eigentlich den Umgang mit Chemikalien in der EU sicherer machen soll. Auch Endokrinologen, die sich mit dem Hormonsystem befassen, sind besorgt. Denn Hormone steuern im Körper zentrale Vorgänge wie die Fruchtbarkeit oder das Körpergewicht. Der Präsident der Deutschen Gesellschaft für Endokrinologie, Josef Körle.
In letzter Zeit sind eine ganze Reihe von endokrinaktiven Substanzen in die Diskussion gekommen, weil man annimmt, dass sie daran beteiligt sind, dass es zu Volkskrankheiten wie Adipositas, also übermäßiges Gewicht, Diabetes, Bluthochdruck oder Ähnlichem kommt.
Die Weltgesundheitsorganisation sieht bei der Zunahme von Brust- und Hodenkrebs ebenfalls den Einfluss der Hormonchemikalien. Das Problem ist aber, wissenschaftlich bewiesen ist er streng genommen nicht. Denn dafür müssten Forschende die Auswirkungen der Stoffe direkt in Experimenten an Menschen untersuchen. Und das ist aus ethischen Gründen nicht möglich. Aber es gibt zahlreiche Tierversuche. Josef Körle hat an der Berliner Charité zum Beispiel Sonnenschutzmittel untersucht.
Die werden in großen Konzentrationen auf die Haut aufgebracht, aber sie bleiben nicht auf der Haut. Man kann dann messen, dass sie in erstaunlich hohen Konzentrationen im Blut auftauchen nach der Anwendung. Und wenn man diese jetzt in einem Tierversuch einsetzt, sodass man vergleichbare Blutkonzentrationen erhält, dann führen diese Substanzen zum Beispiel im Tierversuch zu einer Störung der Schilddrüsenfunktion und zu einer Störung der Reproduktionsorgane.
Schon 2012 erschien ein erster Bericht über die Gefahren dieser Stoffe und seitdem herrscht ein Tauziehen zwischen der EU und Hormonspezialisten. 2018 haben die endokrinologischen Fachgesellschaften in Europa die EU-Kommission dann schriftlich aufgefordert, den Gebrauch solcher Substanzen einzuschränken. Nur bei einem Stoff ist das seit einigen Jahren der Fall. Bisphenol A, ein wichtiger Ausgangsstoff für Kunststoffe, darf nicht mehr für Babyfläschchen verwendet werden. Sonst aber hat die Kommission abwartend reagiert. Sie will erst einmal die Vorschriften angleichen, die es zum Beispiel in den Richtlinien über Pestizide oder Spielzeug bereits gibt. Diese Regelwerke sollen jetzt überprüft und im Hinblick auf die hormonaktiven Chemikalien vereinheitlicht werden, was Jahre dauern kann. Für Josef Körle ist das nichts anderes als weitere Verzögerungstaktik.
Es gibt klare Hinweise darauf, dass es eine Reihe von Substanzen gibt, über die wir so viel wissen, dass wir sie heute aus dem Verkehr ziehen müssten und durch andere ersetzen müssten. Und das passiert leider nicht.
Auch das Europäische Parlament hat inzwischen die EU-Kommission zum Handeln aufgefordert. Möglicherweise mit Erfolg. Der neue Umweltkommissar, der Litauer Virginijus Sinkevičius, hat vor kurzem zugesagt, die hormonwirksamen Stoffe nach dem Vorsorgeprinzip zu regulieren, sie also im Sinne des Verbraucherschutzes einzuschränken.
Fachleute fordern ein Verbot von hormonaktiven Chemikalien. Ein Beitrag von Helmut Nordwig war das. Vollkommen frei von Hormonen oder ähnlich wirksamen Substanzen sind heute unsere Wissenschaftsmeldungen des Tages, zusammengestellt und vorgetragen von Lucian Haas.
Forschende der Stanford University haben den Prototyp eines Halbleiterchips aus Silizium konstruiert, in dem sich Elektronen mittels Laserpulsen beschleunigen lassen. Die erreichbaren Energien liegen zwar weit unter denen herkömmlicher großer Teilchenbeschleuniger, doch Modellrechnungen zeigen, dass sich mit der neuen Technik Elektronen bis auf 94% der Lichtgeschwindigkeit bringen ließen, was 1 Million Elektronenvolt entspricht. Solche integrierten Elektronenbeschleuniger-Chips könnten dann zum Beispiel in der medizinischen Strahlentherapie zum Einsatz kommen. Der Chip ist so konstruiert, dass dort in einem luftleeren, nanofeinen Kanal Elektronen fliegen können. Durch schnelle Folgen ultrakurzer Pulse eines Infrarotlasers werden diese dann immer wieder angestoßen und beschleunigt. Bei klassischen Teilchenbeschleunigern dienen Mikrowellen als Anschubhilfe. Dank der viel kürzeren Wellenlänge des Laserlichtes funktioniert das auch in den kleinen Dimensionen eines Chips.
Frühmenschen in Südafrika kochten schon vor 170.000 Jahren.
Und zwar stärkehaltige Wurzeln. Das berichten Forschende der Universität von Witwatersrand im Fachmagazin Science. Es ist der bislang älteste Nachweis einer gezielten Nahrungszubereitung in der Steinzeit. Die Wissenschaftler fanden bei Ausgrabungen in der Border-Höhle in den Lebombo-Bergen Südafrikas verkohlte Überreste der Wurzelknollen der Pflanzen Hypoxys angustifolia. Offenbar wurden sie einst in die Höhle getragen und dort gekocht. Das lässt aus Sicht der Forscher auch auf das Kochen als sozialen Akt schließen.
Manche Schlangensterne können auch ohne Augen sehen.
Schlangensterne sind Meereslebewesen aus der Karibik, die mit Seeigeln und Seesternen verwandt sind. Die fünfarmigen Tiere besitzen keine Augen im klassischen Sinn. Ein internationales Forscherteam hat beim roten Schlangenstern Ophiocoma venti aber einen ungewöhnlichen Sehmechanismus entdeckt. Über dessen Haut sind tausende von lichtempfindlichen Zellen verteilt. Versuche zeigten, dass die Schlangensterne darüber nicht nur Unterschiede der Lichtintensität ihrer Umgebung wahrnehmen, offenbar können sie damit auch grobe Kontraste und Muster erfassen. Das verleihe den Tieren die Fähigkeit des räumlichen Sehens, wenn auch nur mit einer groben Auflösung, berichten die Wissenschaftler im Fachmagazin Current Biology.
Eine künstliche Intelligenz kann bei der Brustkrebsdiagnose helfen.
Forschende des Unternehmens Google Health haben eine künstliche Intelligenz darauf trainiert, in Röntgenaufnahmen weiblicher Brüste Brustkrebs zu erkennen. Am Ende erreichte das Programm bei dieser Aufgabe eine Trefferquote, die sogar leicht über der von erfahrenen Ärzten lag, vor allem mit Blick auf falsch positive oder falsch negative Diagnosen. Die Ergebnisse sind im Fachjournal Nature erschienen. Nach Ansicht der Studienautoren könnte eine solche künstliche Intelligenz als zusätzliche Instanz bei Brustkrebs-Screenings dienen. Damit ließe sich vor allem die Arbeitsbelastung von Zweitgutachtern bei der Bewertung von Mammographien reduzieren.
Indien plant eine dritte Mondmission.
Die indische Raumfahrtagentur ISRO hat angekündigt, im Laufe dieses Jahres einen neuen unbemannten Lander samt Rover zum Mond schicken zu wollen. Die Mission namens Chandrayaan 3 soll jenen Versuch zum Erfolg führen, der mit der Vorgängermission noch scheiterte, nämlich am Südpol des Mondes sanft zu landen, um dort verschiedene Analysen durchzuführen. Der Lander von Chandrayaan 2 war Anfang September 2019 auf dem Mond zerschellt.
Die afrikanische Schweinepest rückt Deutschland immer näher.
Der jüngste Fund in Polen eines positiv auf afrikanische Schweinepestviren getesteten Wildschweinkadavers war nur noch 21 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Das gab das Bundesagrarministerium bekannt. Zuvor hatte die kürzeste Entfernung eines bekannten Falles in Polen noch bei 40 Kilometern gelegen. Derweil hat das Land Brandenburg den Bau mobiler Elektrozäune an der Grenze zu Polen fast abgeschlossen. Die Zäune sollen helfen zu verhindern, dass infizierte Wildschweine nach Deutschland einwandern.
Sternzeit, 3. Januar. Feuerwerk aus einem vergessenen Sternbild. Nach Mitternacht steigt der Mauerquadrant am Nordosthimmel auf. Zu Beginn der Morgendämmerung leuchtet er nahe dem Zenit. Allerdings ist diese Figur heute auf keiner Sternkarte mehr verzeichnet. Der französische Astronom Joseph de Lalande setzte dieses Sternbild vor gut 200 Jahren ans Firmament. Im Grenzbereich der Sternbilder Bootes, Großer Bär, Drache und Herkules leuchtete für einige Jahrzehnte Quadrans Muralis, so die lateinische Bezeichnung für dieses astronomische Messinstrument. Einst zählte der Mauerquadrant zu den wichtigsten Geräten einer Sternwarte. Mit ihm ließ sich die Position eines Gestirns am Himmel präzise bestimmen. Doch als Sternbild hat er sich nicht durchgesetzt. Seit 1930 ist der Himmel offiziell in 88 Figuren eingeteilt. Zuvor hatten Astronomen immer wieder versucht, neue Sternbilder zu prägen. Doch die meisten hielten sich nicht lange. Während sich zum Beispiel heute kaum noch jemand an das Rentier oder an den Erntehüter erinnert, so ist der Mauerquadrant immerhin die bekannteste der verschwundenen Himmelsfiguren. Das verdankt er dem Sternschnuppenstrom der Quadrantiden, der jedes Jahr am Himmel den Reigen der Meteorströme eröffnet. Heute Nacht steht das Maximum bevor. Pro Stunde huschen einige Dutzend Sternschnuppen über den Himmel. Die beste Beobachtungszeit ist zwischen etwa 1 Uhr früh und dem Beginn der Morgendämmerung gegen 7 Uhr. Noch bis Mitte kommender Woche erinnern die himmlischen Funken an den vergessenen Mauerquadranten.
Und damit geht Forschung aktuell zu Ende. Im Studio war heute Arndt Reuning. Nach den Nachrichten geht es weiter mit Wirtschaft und Gesellschaft.
Forschung aktuell. Programmtipp.
Achtung, Alarm. Du hast dich in den letzten 6 Stunden kaum bewegt.
Ein Smartphone verrät viel über seinen Benutzer.
For better or for worse, we live on our phones.
Im Tipp- und Scrollverhalten könnten sich Depressionen, Psychosen oder Demenz andeuten, lange bevor der Nutzer selbst es merkt.
Wenn man vorhersagt, dass jemand ein hohes Risiko besitzt, psychotisch zu werden, dann mit Antipsychotika interveniert, dann ist das ein ganz anderes Szenario, als wenn wir sagen, wir denken, dass er ein hohes Risiko hat.
Wer viel misst, misst auch viel Mist, wie es so schön heißt in der Branche der ITler.
Die App, dein Seelenwächter. Was kann digitale Psychiatrie? Wissenschaft im Brennpunkt, Sonntag um 16:30 Uhr.